Hallo Welt! Das Thema der Woche: Games for Good mit Thomas Kunze. Digitale Spiele weisen ein enormes Bildungspotenzial auf. Mit dieser Prämisse haben wir uns bereits mehrfach beschäftigt. Aber wie lässt sich jenes Potenzial praktisch nutzen? Die Initiative Games for Good versucht eben diese Frage zu beantworten, indem sie mit Entwicklerstudios und Bildungsinstitutionen zusammenarbeitet. Thomas Kunze vom Games Institute Austria ist Gründer von Games for Good und heute bei uns zu Gast, um über seine weitreichenden Pläne zu sprechen. Da ich leider persönlich ziemlich erkältet bin und gerade die letzten Reserven meiner Stimme mobilisiere, beschäftigen wir uns ausschließlich mit diesem Thema. Im Pixeldiskurs Podcast Episode 115 mit Tobias Klöß und Stefan Heinrich Simon. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Liebe Leute da draußen, wie soll ich es euch anders sagen? Es ist tatsächlich so, ich habe mal wieder eine Erkältung mir eingefangen. Ich weiß, wir hatten vor einigen Wochen schon mal die Situation, dass wir eine Folge stark verkürzen mussten aufgrund dieser Tatsache. Das ist heute auch wieder der Fall. Aber diese Folge ist natürlich dennoch nicht inhaltsleer, sie ist einfach nur monothematisch. Wir verzichten also auf Spielewoche und auf Presseschau zugunsten meiner gegenwärtig etwas fragilen Stimme. Aber ich denke, dass es dennoch viele Aspekte zu besprechen gilt mit unserem Gast Thomas Kunze. Es ist nämlich so, dass in Folge 37, also in den Frühzeiten des Pixeldiskurs-Podcasts, als der Podcast noch ein junges Reh war Thomas Kunze, der Gründer des Games Institute Austria, bereits bei uns zu Gast und wir haben mit ihm damals über die Verwendung von digitalen Spielen im Bildungskontext gesprochen. Das ist ja ein Thema, das uns auch durch verschiedene Episoden schon begleitete. Unter anderem haben wir da festgestellt, dass die Distinktion in Unterhaltungs- und Lernspiele problematisch ist, weil Spielen grundsätzlich also ein Lernprozess anhaftet oder sie einen Lernprozess bedeuten, wohingegen eben diese Distinktion, ja, also diese Unterteilung in auf der einen Seite Unterhaltungs- und Lernspiele, bedeutet, dass Lernspiele irgendwie einen forcierten pädagogischen Gestus haben, der dahinter steht. Und unsere Schlussfolgerung war, dass also Spiele, auch Unterhaltungsspiele, ja, wenn man diese Distinktion so aufrechterhalten möchte, eigentlich eine viel größere Rolle im schulischen Kontext spielen sollten. Die Daten und Fakten, die sozusagen im schulischen Kontext üblicherweise gelehrt und gelernt werden, kommen dabei ganz automatisch nebenbei. Eigentlich interessant, so war unsere Schlussfolgerung, ist das systemische Lernen, das digitale Spiele eben besonders gut ermöglichen. Mittlerweile hat Thomas Kunze gemeinsam mit Erika Stickel diese Initiative weiter vorangetrieben, unter anderem im Zuge des Projektes Games for Good. Und Thomas Kunze ist heute bei uns zu Gast, um über eben jenes Projekt zu sprechen. Hallo Thomas.
Hallo.
Wie ist es dir ergangen innerhalb der Zeit, in der wir uns jetzt nicht gesprochen haben? Es ist, glaube ich, die letzte Folge war im März 2017, in der du zu Gast warst.
Mhm. Genau, es ist schon eine Weile her. Wie ist es mir ergangen? Also die Dinge, über die wir damals gesprochen haben, haben mich natürlich weiter beschäftigt. Und für mich ist es eigentlich sehr spannend und auch ein bisschen befriedigend zu beobachten, dass ich mit der Haltung damals offensichtlich richtig gelegen bin. Denn es hat sich ja so einiges bestätigt und es rückt ja immer mehr in den Fokus, worüber wir damals gesprochen haben.
Inwiefern hast du solche Bestätigungen gesehen oder erfahren?
Naja, es ist so, dass sich jetzt eben all die Bereiche, die bespielt werden könnten, um mal diese mühsame Metapher zu nutzen, tatsächlich langsam öffnen. Also sowohl im schulischen Bereich oder universitär, beziehungsweise auch gerade der privatwirtschaftliche Sektor ist immer mehr interessiert daran, spielerische Formen beziehungsweise bestehende Spiele einzusetzen, um an diesen spannenden Prozessen zu arbeiten, sei es jetzt Kommunikation oder einfach auch die vertiefte Auseinandersetzung mit Systemen oder Thematiken.
Und das Projekt Games for Good, das du gemeinsam mit Erika Stickel, wenn ich richtig informiert bin, ins Leben gerufen hast, hat ja gewissermaßen auch dazu beigetragen. Kannst du uns ein bisschen was über Games for Good erzählen?
Ja, Games for Good ist so ein Baustein, der sich logischerweise ergeben hat. Ich weiß nicht, ob wir letztes Mal darüber gesprochen haben, aber es braucht ja einiges, um Spiele dann zu transportieren in diese neuen Situationen. Und lange Zeit haben wir uns damit beschäftigt, erstmal auf die Thematik aufmerksam zu machen. Und nachdem jetzt so langsam die Aufmerksamkeit kommt, braucht es natürlich, wie gesagt, einiges. Und das fängt mit der Ausbildung oder mit den Schulungen und mit dem Spielen und Probieren an und hört dabei aber ja nicht auf, sondern es braucht ja mehr. Es braucht im Prinzip die Funktion des Kurators, also derjenige, der einfach die Möglichkeit hat, zu empfehlen, was man wo einsetzen kann, für welche Thematik, für welchen Kontext, für welches Zielpublikum etc. Und dann schließlich braucht es eben einen Materialienapparat, der dann einfach eingesetzt werden kann. Also ganz ähnlich wie in der Schule, da gibt es ja zu gewissen Fächern, zu gewissen Themen oder Büchern eben auch extra Handreichungen, die es dann einem Lehrer sehr erleichtern, fundiert diese Thematik im Schulungskontext einzusetzen. Und das Games for Good Projekt macht genau das. Also es geht darum, Spiele einzubetten im weitesten Sinne. Das heißt also, zu bereits existierenden kommerziellen Spielen Materialien zu entwickeln, um sie fürs Training, fürs Lernen, für Kommunikationsanlässe oder Ähnliches leicht nutzbar zu machen.
Wir haben auf der Webseite gamesinstitut.at natürlich auch nachgeschaut. Und da ist beschrieben, dass Games for Good sich hauptsächlich an eigentlich drei Institutionen oder drei Akteure richtet. Nämlich an Studios, an Entwicklerstudios, an Lehrende und an Bildungsinstitutionen und an Privatpersonen. Und ich dachte, wir könnten vielleicht nach der Reihe mal so ein bisschen durchsprechen, weil du hast ja jetzt schon von Schulungen gesprochen und von Materialien. Und mich würde zuerst mal vielleicht interessieren, inwiefern richtet sich Games for Good an Entwicklerstudios?
Wie gesagt, es ist für Studios im Augenblick nicht wirklich zu leisten, dass man sozusagen zusätzliches Material oder einen zusätzlichen Content zum Spiel entwickelt, um es für den Bildungsmarkt nutzbar zu machen, zum Beispiel. Ja, große Firmen können das, kleine können es nicht, sind aber trotzdem interessiert daran. Und wir bieten quasi die Dienstleistung an, so einen Materialienapparat zu entwickeln. Das kann natürlich völlig extern sein. Das heißt sozusagen, also vereinfacht gesprochen, eine Art Arbeitsbuch dazu. Das kann natürlich auch stärker in das Spiel integriert sein, wie es eben zu sehen ist in so manchen Spielen, dass es einen Kreativmodus gibt oder dass es einen Editor gibt oder einfach eine thematische Einbettung im Sinne einer möglichen Enzyklopädie oder so.
Kann man sich das dann so vorstellen, dass ihr so ein bisschen in die Lücke zwischen Spieleentwickler und Bildungseinrichtungen quasi eintaucht und so ein bisschen
genau,
das Missing Link spielt?
Genau, das ist die Idee dahinter.
Was können das für Materialien sein, die ihr dann entwickelt mit den Studios zusammen?
Im Idealfall sieht es so aus, dass die Materialien nicht nur dazu dienen, etwas in Anführungszeichen fürs Leben zu lernen, sondern auch die Option eröffnen, im Spiel besser zu werden. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich die Mechaniken oder das Narrativ des Spiels eigentlich Themen vorgeben. Also das fachlich Orientieren zum Beispiel. Also was ich lerne, hängt vom Spiel ab. Was aber eigentlich immer dabei sein sollte, nachdem es sich ja um digitales Spiel handelt, ist eigentlich im weitesten Sinne Medienkompetenz, also die Nutzung digitaler Medien zur Recherche oder zur Textproduktion, zur Videoproduktion oder einfach die kompetente Auseinandersetzung im digitalen Raum mit einer Thematik.
Hast du da vielleicht ein prototypisches Beispiel für einen Titel und wie entsprechend das Zusatzmaterial aussehen könnte?
Also ich kann leider nichts sagen dazu, wo wir gerade verhandeln, aber
das ist alles noch geheim.
Ja, geheim. Also vertraglich noch nicht abgeschlossen. aber nehmen wir zum Beispiel mal relativ pauschal gesagt den Serious Games Bereich. Und es geht in einem Spiel zum Beispiel um das Thema Flucht. Dann kann man natürlich nicht nur die Möglichkeit bieten, mithilfe des Spiels und mithilfe erweiterter Materialien einen tieferen Einblick zu geben, sondern es besteht dann eben auch die Möglichkeit, vorzuführen, inwiefern die Menschen, die auf der Flucht sind, heute denn agieren, also jenseits der Flucht, wie wichtig ein Smartphone ist oder wozu sie dann im Prinzip digitale Medien nutzen oder das Internet. Idealerweise wäre es natürlich auch so, dass die Materialien, die wir anbieten, auch immer produktionsorientiert sind. Es geht nicht nur darum, schlauer zu konsumieren, sondern es geht auch sehr stark darum, zu aktivieren, aufzuklären und vielleicht einzuladen, sich selbst handelnd auseinanderzusetzen mit einer Thematik, wenn es mich schon so interessiert.
Jetzt hat Stefan schon direkt nach dem Prototyp gefragt. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Lehrer einer 4. Klasse in der Schule und ich habe jetzt Interesse daran, mal mit meiner Klasse Spiele einzubinden. Wie würde das dann ablaufen? Melde ich mich dann einfach bei euch und sage, hallo, ich habe hier eine 4. Klasse und ihr stellt mir dann quasi einfach ein Paket zusammen, was ich dann bekomme? Oder würdet ihr euch dann quasi mit mir treffen und das zusammen entwickeln? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir würden schon sehr gerne dafür sorgen, dass wir mit dem Studio zusammenarbeiten. Das heißt, es wird nicht grundsätzlich für jedes Spiel möglich sein. Ich werde auch für größere Titel, die natürlich sehr, sehr beliebt sind und dann vielleicht in Frage kämen, wäre ich sehr vorsichtig, Materialien zu entwickeln. Also für einen Ubisoft- oder Microsoft-Titel zu entwickeln, das würde ich mich nicht einfach so trauen, weil wir ja doch quasi an die Marke heran wollen, wenn wir sie möglicherweise auch nicht direkt abbilden. Aber es ist natürlich an sich möglich. Also es besteht auch die Möglichkeit, über andere Plattformen dann Materialien zu beziehen. Also es muss ja nicht unbedingt immer nur Games for Good sein. Unser Ziel ist es, mit dem Hersteller zusammen das Spiel sozusagen zu öffnen für Bildungsnutzung. Als Lehrer wird es dann hoffentlich irgendwann so aussehen, dass wir eine Plattform haben, in der wir eben verschiedene Spiele anbieten. Und dazu die Materialien sozusagen. Und dann würde ich mir quasi diesen Service buchen und würde den nutzen für den Unterricht. Was dann aber alles dabei ist, also ob ich in der Lage bin, alle Fächer abzudecken oder wie viele Spiele dann dazukommen im Laufe der nächsten Zeit, das ist noch offen.
Ihr habt ja euer Projekt auch auf der Gamescom vorgestellt.
Genau.
Und ich habe mich gefragt, wie ist denn unabhängig mal davon, dass bislang eben noch die Verhandlungen bezüglich die Kooperationsverhandlungen laufen, wie ist denn so die Resonanz auf Seiten von Entwicklerstudios für dieses Projekt?
Eigentlich sehr gut. Also ich kann es jetzt nicht global einschätzen, aber die Leute, mit denen wir gesprochen haben, haben sich nicht nur interessiert gezeigt, es gab zum Teil auch schon akute Use Cases und man hat vor allem die Thematik verstanden, also worum es eigentlich geht, dass es eben zum einen ein potenziell neuer Markt ist, der natürlich sehr interessant ist, aber zum anderen, dass es eben auch Spiele so ein bisschen aus der reinen Entertainment-Ecke herausholt und das ist ja bei einigen Titeln, glaube ich, schon eine naheliegende Überlegung.
Es ist ja, ich habe gerade in der Sekunde, wo ich angefangen habe zu sprechen, die Frage vergessen. Aber ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, also ich stelle es mir so vor. Es kommt dann ein, ihr verhandelt quasi oder ihr macht eine Kooperation mit einem Entwicklerstudio, die gerade an einem Titel arbeiten und gemeinsam stellt ihr dann sozusagen eine Arbeitsmappe zusammen, in der ihr so Materialien, die eigentlich so eine sekundäre Betrachtung des Spieles sind und also sagen wir, also was passiert eigentlich in dem Spiel, wie kann man das begreifen, einordnen, zusätzliche Informationen. Kann ich mir das so vorstellen, wie so eine Mappe, die dann quasi mitkommt, auch eine analoge oder digitale Arbeitsmappe?
Im weitesten Sinne ja. Also die Materialien, die wir jetzt vorhaben zu entwickeln, sind sozusagen eine digitale Mappe. Somit ist es natürlich nicht nur auf ein Heft beschränkt, sondern es weist auch immer darüber hinaus. Also es soll natürlich auch die Auseinandersetzung stattfinden mit Materialien, die nicht wir anbieten. Also das ist sozusagen ein Ausgangspunkt.
Ja.
Ja, also es ist schon sehr, sehr stark das Arbeiten mit dem Internet, mit der Information, die ich eigentlich leicht bekommen kann, aber auf die ich sonst vielleicht nicht stoßen würde. Ja, also es geht sehr stark darum, auch einen Titel, gerade bei den Serious Games, einen Titel zu kontextualisieren.
Ja, ich finde das, also ich muss auch sagen, ich habe sogar so ähnliche Materialien schon mal im Bereich des Filmes auch genutzt. Gibt es ja durchaus. Ich erinnere mich daran, dass ich mal eine schöne Arbeitsmappe entdeckt habe. Ich weiß jetzt nicht mehr von welcher Institution. Das war irgendein christliches Bildungswerk oder so. Zu Walls with Bashir. Und da gibt es mitunter ja auch so Zusammenstellungen, wo dann Sequenzanalysen dabei sind und weitere Erklärungen zum Sujet des Filmes. Und das finde ich eigentlich immer eine ausgesprochen hilfreiche Handreichung, auch wenn ich jetzt mich in irgendeiner Form akademisch damit befasse oder eben auch, es kann ja auch sein, dass ich, wenn ich dieser Lehrer aus der vierten Klasse, ja, in der Schule bin, dass ich vielleicht auch einfach irgendwie dann online bei Games for Good eine solche Arbeitssammlung quasi finde, wo im Zweifelsfall auch Dinge dabei sind. Das fand ich auch gut. Walls with Bashir, diese Mappe hatte so Inspirationen für Aufgaben im Bildungskontext. Also was irgendwie als Schreibaufgabe zum Beispiel für
Methodensammlung für meinst du?
Methodensammlung nennt man ja. Das? Ja, das ja. Kann schon sein, ja. Also so Inspirationen für Leute, die lehren. Mhm. Das fand ich gut.
Genau, ja. Ja, das ist auch das, was dringend gebraucht wird. Also wir haben die letzten Jahre immer gesprochen über den Mangel in den Bildungsinstitutionen. Und jetzt werden so grundlegende Themen wie eben Ausstattung oder die ordentliche Anbindung, die werden jetzt gerade bearbeitet, sage ich mal. Also ich behaupte nicht, dass das Problem irgendwo gelöst wäre, aber das ist etwas, was man inzwischen auf der Agenda hat. Und als Lehrer, der sich der Tatsache bewusst ist, was es bedeutet, solche Medien einzusetzen, weiß ich, dass es mehr braucht. Wenn ich mit dem Thema Film arbeite, dann möchte ich natürlich eben auch Filmsprache behandeln. Ich möchte da im Prinzip die Thematik vertiefen. Ich möchte das auch in dem Kontext sehen. Woher stammt der Autor? Wieso erzählt er diese Geschichte? Etc. etc. Es ist im Prinzip wie ein vertieftes Arbeiten mit Literatur. Ja, ich bringe ein bisschen die vertiefte Auseinandersetzung, so wie sie zum Teil an der Universität stattfindet, ins Medium Spiel, aber nicht als Game Studies, sondern als handlungsorientiertes Material, damit eine intelligentere Auseinandersetzung mit Spielen stattfinden kann, in jedem denkbaren Bereich, egal ob das der Gamer zu Hause ist, der einfach interessiert ist, ob das der Lehrer in der Schule ist oder ob es vielleicht möglicherweise eine politische Partei ist, die sagt, wir möchten uns explizit mit dem Thema Flucht beschäftigen und wollen aber nicht einfach nur schlaue Vorträge, sondern wir wollen Aktivität initiieren. Und Spiele haben ja immer diesen interaktiven Charakter und sind somit ein sehr guter Ausgangspunkt dafür, solange ich in der Lage bin, das dann auch umzusetzen. Und dazu dienen diese Materialien.
Heißt es, das Spiel wird quasi auch dann eher zum Gegenstand, also nicht nur zum Mittel, zum Zweck, sondern dass ihr sagt, es geht auch darum, wirklich mal zu schauen, wie eben bei der Literaturanalyse, was habe ich hier jetzt eigentlich für ein Spiel vorliegen? Da hat es ja auch gesagt, was will der Autor damit sagen? Also ist das die Idee?
Ja. Für mich ist es so, ich sehe die letzten Jahre im Rahmen der intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Medium Spiel ganz, ganz viele spannende Dinge passieren. Es werden eben Standards aus der Literaturwissenschaft oder aus der Filmanalyse oder aus dem politischen Diskurs oder aus den Gender Studies auf Spiele angewendet. Und ich finde, das sollte auf breiterer Basis möglich sein und sollte auch so heruntergebrochen werden können, dass ein nicht studierter, aber trotzdem interessierter Konsument von Spielen in der Lage ist, sich damit auseinanderzusetzen. Nicht nur etwas zu lesen und zu sagen, aha, da hat ja irgendjemand etwas Schlaues gesagt, sondern eben auch meinen kleinen Teil dazu beizutragen, wenn ich dazu bereit bin und Interesse daran habe. Und genau darum geht es.
Was mich noch interessieren würde, ist, dass du hattest vorhin, ganz am Anfang hattest du gesagt, die Materialien sollten idealerweise auch dazu helfen, nicht nur das Spiel auf so einer sekundären oder auf so einer Ebene der Interpretation zu verstehen, sondern auch im Spiel besser zu werden. Welchen Anteil hat das bei Games for Good?
Das ist sehr, sehr stark vom Spieletitel abhängig. Wenn ich mir also Titel, die sehr narrativ orientiert sind, sind nicht besonders schwierig zu absolvieren. Das ist ja im Prinzip die interaktiv erzählte Geschichte und da geht es, also das ist nicht kompetenzbasiert. Das ist einfach die Geschichte, die erzählt wird. Da steht es nicht im Vordergrund. Aber viele Spiele behandeln in ihren Mechaniken, in der Problemstellung, mit der ich mich auseinandersetze, oft Themen, die außerhalb der Spielwelt Relevanz haben, beziehungsweise es wird Weltwissen im Spiel angewandt, um mir eine Problemstellung zu generieren. Also zum Beispiel ein Spiel zum Thema Physik, wenn es um Schwerkraft geht oder Statik oder was auch immer. Und dann ist es auf der einen Seite gut, wenn ich dieses Wissen habe für meine Ausbildung, für meine Schulaufgabe, die als nächstes kommt oder was auch immer. Aber gleichzeitig ist es ja so, das vertiefte Wissen über diese Thematik wird dann wahrscheinlich auch dazu führen, dass ich die Problemstellungen, die im Spiel präsentiert werden, auch kompetenter bearbeiten kann. Das heißt, es führt dazu, dass ich das Spiel besser spiele. Der große Vorteil dabei ist, wenn ich mir vorstelle, dass Games for Good von Gamern genutzt wird, also im informellen Lernkontext, dann glaube ich, dass ich die Gamer am besten interessieren kann dafür oder fangen kann damit, dass sie auch einen Nutzen für ihre Spielerfahrung haben.
Das wäre sozusagen dann der Nutzungsbereich für Privatpersonen.
Genau.
Ist es also so, dass die Materialien bei euch auf der Webseite dann öffentlich zugänglich sind, sodass ich, wenn ich jetzt hier irgendwie ich nehme als praktisches Beispiel, ich spiele gerade The Witness. Und The Witness...
Mhm. Oh mein Gott.
Bitte?
Oh mein Gott.
Ja, The Witness ist ja auch mitunter ein extrem abstraktes Spiel. Ich genieße das sehr, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin so ungefähr bei der Hälfte, schätze ich mal, und ich weiß noch nicht so ganz, worum es eigentlich geht. Dann könnte ich quasi bei euch auf die Webseite gehen, wenn ihr denn, also vorausgesetzt, ihr habt quasi dann eine Kooperation, und dort würde ich dann Infos finden, so ein bisschen zu den Hintergründen, vielleicht auch ein bisschen zu den Verständnissen, inwiefern die Puzzle irgendwelchen logischen Prinzipien folgen.
Ja, das klingt dann sehr nach einem Spieleguide. Also das ist natürlich ein Aspekt, der befriedigt werden kann und vielleicht auch sollte, aber es soll nicht einfach ein Lösungsbuch sein, sondern es gibt ja gerade auch über The Witness die letzten, also eigentlich seit Erscheinen, aber gerade jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder interessante Artikel, was dieses Spiel eigentlich bedeuten soll. Also warum es so ist, dass dieser Mensch uns zig Stunden unserer Zeit raubt damit, dass er uns vor Rätsel stellt, die nur schwer zu kontextualisieren sind und wir müssen uns dann da durchbeißen. Es bedeutet ja mehr, als nur die Puzzle lösen zu können und dann am Ende vielleicht eine mehr oder weniger unbefriedigende Geschichte erzählt zu bekommen, sondern also ich glaube, The Witness ist ein typisches Spiel dafür, dass man auch im Kontext sehen muss. Also im Kontext der Spielekultur, im Kontext der Haltung des Spielers, dass man das Spiel zu schlagen hat und besser wird und auch, dass der Spieler so erwartet, gefüttert zu werden. Also dass es immer irgendwelche Punkte gibt, die uns zeigen, da wartet das nächste Quest auf dich und das ist für Level 38 und so. The Witness nimmt das ja alles ganz bewusst raus. Und ich glaube, The Witness ist auch eigentlich nur auf einem quasi universitären Niveau dann entsprechend abzuhandeln mit einem solchen Material. Also da geht es ja dann doch sehr viel um Theorie außerhalb des Spiels. Also das ist ja ein, ich glaube, man kann es schon als typisch postmodernes Medienprodukt bezeichnen. Ich glaube auch nicht, dass The Witness gespielt wird von einer nachhaltig gespielt wird von einer reinen Unterhaltungszielgruppe. Das ist ja schon eher etwas für den verkopften Gamer.
Ja, genau. Da kann ich mich auf jeden Fall einordnen, ja. Aber das ist ja auch gerade das Interessante. Also das stimmt, The Witness ist insofern vielleicht ein etwas schlechtes Beispiel. Man müsste ja eigentlich, also gut, du hast jetzt gesagt, die großen Produktionen ist ein bisschen problematisch, aber eben kleinere Indie-Produktionen, die insofern als Serious Games zu bezeichnen sind. Wobei ich auch gelesen habe, dass auf Twitter habe ich so einen kleinen Rant von dir gelesen, wo du eigentlich eher gegen den Begriff des Serious Games argumentiertest.
Ja, weil der Begriff eigentlich etwas Falsches aussagt. Also, wenn wir ihn im Wortsinn verstehen, dass es um Spiele geht, die ernsthafte oder betont nicht unterhaltungsorientierte Themen behandeln, dann wäre ja eigentlich der Serious Games Bereich viel größer. Dann würden viele Indie-Titel eigentlich darunter fallen. Außerdem, soweit ich es verstehe, heißt Serious Gaming, ja, also, dass man Spielen ernst meint, also dass es einem sehr, sehr wichtig ist und dass man viel investiert. Und da bin ich eigentlich eher im Leistungssportbereich, also eher in Richtung Speedrunning orientiert oder in Richtung E-Sports. Ich finde die Unterscheidung einfach wenig hilfreich. Warum ist ein Spiel wie zum Beispiel Anno oder, ich weiß es nicht, Europa Universalis oder Cities Skylines kein Serious Game oder Kerbal Space Program, nur weil mal gelacht wird währenddessen. Also das ist für mich eine unnütze und auch wenig hilfreiche Unterteilung. Wir sollten anfangen, Spiele so zu betrachten, eben wie Film oder Literatur. Da gibt es zwar auch die Arthouse-Ecke, die dann in einem extra Regal steht im Entertainment-Markt, aber trotzdem ist es ja so, es ist alles Film und gleichzeitig ist es eben auch ganz, ganz viel Verschiedenes. Also es gibt relevante Genres und für mich ist die Unterscheidung nach dem, was man im Spiel tut oder wie die visuelle Darstellung ist für mich weitaus aussagekräftiger zum Beispiel als die Unterscheidung in Entertainment-Spiele oder kommerzielle Spiele und den Serious Games Bereich. Das würde ja auch implizieren, dass Serious Games ja nicht für den kommerziellen Markt gemacht sind, sondern dass es eher darum geht, dass sie sozusagen für den Unterricht oder für eine mögliche Erinnerungskultur entwickelt sind. Das sind sie zum Teil. Es findet jetzt auch gerade sehr, sehr stark statt mit den vielen Spielen, die es gibt. Stichwort Hakenkreuz-Thematik und die ganze Debatte, die da gerade stattfindet. Aber es ist ja viel, viel mehr. Man wird ein Spiel wie This War of Mine oder Attentat 1942 oder was auch immer auch irgendwie kompetitiv spielen können, zum Beispiel. Ja, oder als Unterhaltungsprodukt konsumieren können, auch wenn das Thema ein schwieriges ist. Das sagt aber überhaupt nichts aus. Es ist immer die Frage, wie ich es verwende. Und ich kann ein Spiel wie Assassin's Creed oder wie, um mal irgendwas zu nehmen, was so überhaupt nicht hineinpasst, sowas wie zum Beispiel Enter the Gungeon oder Celeste oder so, kann ich durchaus auch nutzen, um mich mit etwas seriös oder ernsthaft auseinanderzusetzen.
Ja, es geht vor allem ja auch in dieser Distinktion, das bereitet mir immer so dieses Unbehagen. Ich denke da auch an es gibt ja auch die U-Musik und die E-Musik, ja, die Unterhaltungsmusik und die ernste Musik. Und ich finde immer, dass ein großes Problem dabei ist auch, dass indem ich dem einen attestiere, ernst zu sein, impliziere ich für das andere ja rein unterhalten zu sein und gebe ihm gewissermaßen so eine Art von Unschuldslabel auf politischer Ebene, dass ich quasi sage, ja, okay, das ist ja jetzt nur Spaß und so. Und ich finde auch, dass es sich, den Punkt hattest du ja schon gemacht, dass es sich mittlerweile so stark miteinander auch vermengt, dass eine solche Distinktion auch ja anhand der Phänomene ungerechtfertigt ist, wenn man sich überlegt, dass ein Assassin's Creed Origins mit dem Discovery-Tour-Modus eigentlich sehr stark in den Bildungsbereich vorstößt, obwohl man das jetzt als an sich erstmal nicht als irgendwie ein Serious Game betrachten würde. Und insofern weist es ja darauf hin, dass die Kategorien hier irgendwie nicht passen.
Ja, wobei ich sogar noch weitergehen würde und würde behaupten, dass die Discovery Tour ja nicht mal wirklich in den Bildungsbereich gehört, sondern ja eher also für mich ist das eher Kulturtourismus sozusagen. Das ist etwas, was es in Zukunft geben wird. Real existierende Kulturinstitutionen werden genau solche Wege nutzen, um uns virtuellen Tourismus bieten zu können. Und dahin entwickelt sich meiner Meinung nach Assassin's Creed gerade. Es sind ja geführte Touren in einer virtuellen Welt. Und für mich ist das gar nicht wirklich der klassische Bildungsbereich, aber es ist eine Nutzung des Unterhaltungsmediums Spiel für einen bildungsrelevanten Aspekt unserer Gesellschaft. So würde ich es formulieren.
Der Discovery-Modus sieht ja auch so ein bisschen aus wie so eine Stadtführung. Wobei ich da aber auch dann wieder einhaken würde, ob nicht auch der Tourismus und solche Stadtführungen nicht auch durchaus Bildung vermitteln können. Also ob wir da nicht auch sagen müssen, es gibt nicht nur die ernsthafte Tour durch die Stadt und quasi den Spaßtourismus, sondern da ja auch unten und noch ein weiterer Punkt, wenn ich gerade da noch einlenken darf. Ich finde eigentlich, dass bei Assassin's Creed es auch noch gar nicht beginnt mit dem Discovery-Modus, sondern dass man ja schon quasi vom ersten Spiel ab immer wieder so Bits und Pieces finden kann, die sich sowohl für Unterhaltung als auch für den Bildungsbereich, also die so ein bisschen, wie sagt man, nicht dichotom, sondern hybride Spiele darstellen. Oder siehst du das anders?
Ich sehe das ganz, ganz genauso. Ich würde das sogar noch viel stärker pauschalisieren und nicht auf diese Titel beschränken. Also das findet ja sowieso immer statt. Es gab ja auch lange diese Diskussion des Eskapismus. Ja, also das ist, wir betreten eine andere Welt, einen neuen magischen Zirkel, eine neue Erzählung. Und das ist natürlich nah dran am Tourismus und kann auch intelligent und bildungsorientiert sein. Da spricht ja gar nichts dagegen. Ich lebe in Wien und hier findet jede Menge Tourismus statt, der sich natürlich mit Kultur auseinandersetzt und dadurch eine Bildungsqualität gewinnt. Ich glaube, die Tatsache der hybriden Formen ist, glaube ich, eine große Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen und auch werden die nächsten Jahre, wenn es um das Medium Spiel geht, weil Spiele so viel mehr sind. Es gab jetzt, ich glaube letzte oder vorletzte Woche, gab es das Interview mit dem Chief Creative Officer von Ubisoft und der hat gesagt, es ist auch höchste Zeit, dass die Spieleindustrie sich der Tatsache bewusst ist, dass Spiele nicht zuerst Unterhaltung sind, sondern zuerst Lernen darstellen. Und dass das vielleicht auch genau der Punkt ist, der Spieleindustrie fehlt. Also er hat gesprochen von Seele. Man könnte das auch so ein bisschen sehen als Purpose, als
Zweck
oder Bedeutung. Mhm. Weil so viel drinsteckt im Medium Spiel. Es ist ja dann eben auch sehr, sehr spannend, sich die ganzen Formen anzuschauen, die sich daraus jetzt entwickelt haben oder die vorher schon da waren und aufgrund des großen Erfolgs der Spieleindustrie eben auch mehr Aufmerksamkeit bekommen und Zuwachs erfahren. Sei es jetzt LARPs oder hybride Formen zwischen Theater und spielerische Auseinandersetzung, da gibt es ja ganz, ganz viel. Und ich glaube, dass es da wirklich um einen größeren gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang geht. Das Medium Spiel passt einfach gut in die aktuelle oder in die aktuellen Veränderungen hinein, die gesellschaftlich stattfinden.
Ich frage mich aber auch, ob nicht für dieses ja sehr streng ökonomisch durchrationalisierte Feld der Spieleproduktion, ob das nicht auch einen ökonomischen Anreiz gewissermaßen braucht, weil das Potenzial von Spielen als Lerngegenstand oder die Erkenntnis, dass Spielen im Kern oder in seiner Essenz auch etwas von Lernen hat oder Lernen ist, ist insofern ja nur für die Wirtschaft interessant, wenn sie daraus irgendwie Umsatz machen können, ja. Und ich frage mich, siehst du so diese Möglichkeit dazu, Studios quasi dazu anzuhalten, tatsächlich auch sich solche Kooperationen mit Games for Good oder ähnlichen Institutionen auch zu begeben?
Also um die Spieleindustrie zu bewegen, ist natürlich das finanzielle Argument zuallererst mal das Stärkste, gerade wenn man auch von einer Industrie spricht. Ich glaube aber trotzdem, dass es um mehr geht. Also die Spieleindustrie ist Motor für gesellschaftliche Veränderung und alle großen Themen, die wir so haben, alle Buzzwords, ob es jetzt AI ist oder Blockchain oder VR noch letztes Jahr, und auch die großen Veränderungen, die sowieso stattfinden im Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft allgemein, sind sehr oft ganz nah an der Thematik oder an der Kultur des Spiels. Und somit kommt der Spieleindustrie schon eine größere Bedeutung zu als nur die einer eben finanziell orientierten Industrie. Wenn man dann einzelne Sparten anschaut, kleinere Studios oder Personen, die für gutes Design stehen, dann geht es denen ja auch genau darum. Also da geht es nicht nur darum, ein gutes Geschäft zu machen, sondern es geht darum, Themen aufzuwerfen, für eine Auseinandersetzung zu sorgen, inklusiv zu denken oder sich auch zum Teil politisch zu äußern. Und das ist auch gut so.
Wenn wir dann auf der Seite der Bildungseinrichtungen nochmal schauen, also wenn wir jetzt die Studios quasi im Boot haben und dann aber auf der anderen Seite ja durchaus vielleicht auch Lehrer und Lehrerinnen, Pädagogen und Pädagoginnen haben, die sagen, naja, also Spiele will ich in meinem Unterricht oder in meiner Bildungseinrichtung nicht haben.
Die spielen doch genug in ihrer Freizeit da.
Genau, und dann ja vielleicht auch den Vorwurf äußern, ja, Gamifizierung oder auch irgendwie Spiele, Serious Games, ist ja alles schön und gut, aber da geht doch der Inhalt verloren. So, also wir müssen uns doch auf die reine Mathematik oder die reine Thematisierung quasi des Inhalts beziehen. Wie gehst du denn mit solchen Leuten um? Also wie schafft ihr es, die Türe zu öffnen für Games for Good?
Wir haben erst vorgestern eine Fortbildung gehabt für Lehrer hier in Wien zum Thema Spiele nutzen in der Schule, also Game-Based Learning. Und ich muss ehrlich sagen, ich musste nicht einmal diese Diskussion führen. Also es war natürlich eine Fortbildung für Interessierte, aber ich habe den Eindruck, dass man dieses Gespräch viel, viel weniger führen muss. Diese Debatte ist ja sowieso auch offensichtlich müßig, denn wenn du jetzt zum Beispiel sprichst von der reinen Mathematik, also es findet ja kaum echte Mathematik in der Schule statt, sondern es wird nachgeahmt, was andere sich ausgedacht haben. Also das ist ja, hat ja mit dem mathematischen Denken zum Beispiel gar nichts zu tun. Du lernst im Mathematikunterricht normalerweise nicht, wie ein Mathematiker zu denken. Das heißt, das ist ja dem Fach oder der Darbietungsform, also wie unterrichtet wird, sowieso grundlegend vorzuwerfen. Und mir geht es inzwischen nicht mehr so sehr darum, zu sagen, okay, ich bin jetzt der Evangelist der neuen Technologie und Spiele lösen alle Probleme, aber ich gehe schon auf spezifische Situationen ein und die Schule hat eigentlich also mehrere massive Probleme und es ist oft der Lehrer, der es ausbaden darf. Wir haben ständig steigende Erwartungen und es muss immer mehr getan werden und es soll individualisiert werden und so weiter und so weiter. Und Spiele können eigentlich zur Lösung dieser Probleme beitragen. Also Spiele können den Lehrer in vielerlei Hinsicht entlasten und er kann sich dann auf sein eigentliches Kerngeschäft voll konzentrieren, nämlich Beziehung aufzubauen, zu unterstützen, zuzuhören, vielleicht Vorbild zu sein, möglicherweise Anregungen zu geben, wohin man sich orientieren kann. All diese Dinge, die eigentlich zentral sind für die Figur des guten Lehrers. Es gibt genügend gute Lehrer, aber viele der guten Lehrer sind nicht in der Lage, ihr Potenzial und ihr Wissen und ihr methodisches Können entsprechend einzusetzen, weil sie so überlastet sind durch die Prüfungskultur, durch die Stundenpläne, durch die Jahrgangsstufen, durch die permanente Zusammendrängung von immer mehr auf einem immer kleineren Raum.
Das heißt, man hätte vielleicht auch für Institutionen hier dann den Anreiz, dass man sagen könnte, naja, okay, die Schule hat natürlich wenig Geld, ja, um jetzt irgendwie in zusätzliche Materialien und in irgendwie medienunterstütztes Lernen zu investieren. Aber hey, es gibt ja Institutionen wie euch mit Games for Good, wo man also sagen kann, da ist schon quasi jede Menge Aufarbeitung, jede Menge Arbeitsmaterial zusammengestellt und da kann man sich dann bedienen und da ist der Zugang die Hürden, die im Wege stehen, um sozusagen Game-Based Learning zu implementieren, werden dadurch etwas geringer. Kann man denn in der Zukunft jetzt, so in der nahen bis mittelfristigen Zukunft, was können wir von Games for Good jetzt erwarten? Ihr seid ja noch in Verhandlungen, sagtest du. Und es gibt ja solche Arbeitsmappen, gibt es, glaube ich, noch nicht zu diesem Zeitpunkt, ne?
Nein, es ist noch kein Material fertig. Es zeigt sich, dass das natürlich alles relativ komplex ist, weil wir wollen Marken mitnutzen und da geht es nicht einfach um Handschlag und jetzt machen wir mal, sondern das ist natürlich ein umfangreicheres wirtschaftliches Unternehmen und das gilt es jetzt nach und nach aufzubauen. Was für uns auch ganz wichtig ist, ist eben auch die Gamer und Gamerinnen zu erreichen. Und somit wollen wir nicht nur diese Materialien, diese Handreichungen, diese Arbeitsbücher bieten, sondern wir wollen das auch über Medien, die für Gamer relevant sein, vorantreiben, bekannt machen. Das heißt, wir möchten ganz gerne auch schauen, dass wir Videomaterial produzieren und dieses quasi zusätzlich anbieten und natürlich idealerweise im Zusammenhang mit den Studios und vielleicht sogar möglichen Influencern auch bewerben zu lassen. Es ist so, dass der informelle Bildungsmarkt immer größer wird. Also die Schulen haben immer mehr Schwierigkeiten und es wird trotzdem eigentlich immer mehr Wissen gefordert und erwartet und es geht um Lifelong Learning und das findet immer mehr außerhalb der Schule statt und findet heute auch schon sehr, sehr stark im Kontext von Spielen statt. Und das kann man doch nutzen, um es eben wieder ein Stückchen stärker zusammenzubringen. Also, dass die schulische Laufbahn durchaus durch intelligentes Spielen positiv beeinflusst werden kann. Oder dass die Tatsache, dass ich Let's Plays schaue, auch dazu führt, dass ich ein besseres Verständnis habe zum Thema Physik zum Beispiel, um es mal relativ naheliegend zu kombinieren.
Wenn ihr da jetzt mit verschiedenen Marken im Gespräch seid, gibt es da auch Studios, wo ihr sagt, oder Titel, wo ihr sagt, die sind uns vielleicht auch erstmal noch zu heikel? Oder sagt ihr, da wollen wir auch gerade mal den Finger in die Wunde legen und gerade vielleicht auch sowas wie Through the Darkest of Times auf jeden Fall mit aufnehmen?
Also ich sehe Through the Darkest of Times sehe ich überhaupt nicht als heikel an. Ganz im Gegenteil, das ist ein Titel, der dafür ideal geeignet ist. Und wer die Entwickler kennt, weiß auch, wie wichtig das so eine zusätzliche Nutzung ist. Also es geht ja gerade bei diesem Spiel nicht so sehr darum, zu unterhalten mit einer schwierigen Thematik, sondern das ist ja, also die Entwickler sehen ja auch einen politischen Auftrag in diesem Spiel. Es geht ja um kritische Auseinandersetzungen, um Erinnerungskultur, wenn ich es so nennen darf, und auch darum zu zeigen, dass die Spieleindustrie und die Leute, die diese Spiele spielen, durchaus fähig sind zur kritischen Auseinandersetzung.
Ja, Through the Darkest of Times, dazu kann ich es mir auch sehr gut vorstellen.
Darf ich nämlich, ja? Also kritisch wäre für mich eher ein Titel, der eben all das gar nicht tut. Mhm. Ja, also wo es weiterhin so ist, dass die Darstellung plakativ bleibt, dass wichtige Themen ausgespart sind. Also sozusagen für mich ist das Popcorn-Kino weitaus problematischer als mögliche Serious Games-Titel. Ja, also die großen relevanten Themen zu bearbeiten und sich dann auch interaktiv damit auseinanderzusetzen, sind weitaus wichtiger als der 2500. Weltkrieg-Shooter.
Aber wäre es nicht auch gerade im Popcorn-Bereich, Stichwort Call of Duty, Battlefield, wichtig? Und möglicherweise auch, also das spricht ja dann auch eine breite Basis von Personen an, die das spielen.
Ja. Ich antworte mit einem zögerlichen Ja. Natürlich ist solche Aufklärungsarbeit wichtig, aber auch ein ganz, ganz schön mühsames Geschäft. Also, das könnte es ja zu den Blockbuster-Filmen auch geben. Das gibt es auch zum Teil, aber man braucht ja nicht so naiv zu sein, zu denken, dass man damit nachhaltig die Gesellschaft verändern könnte. Einzelne vielleicht, ja, und das lohnt sich dann auch schon. Aber ich glaube, die Wirksamkeit, wenn man darüber sprechen möchte, bei einem Produkt oder einem Service wie Games for Good, also die Bedeutung eines solchen Materials im Zusammenhang mit einem Spiel, das Relevanz hat, also thematisch zum Beispiel, ist meiner Meinung nach naheliegender, spannender und auch ja, also besser für uns von größerer Bedeutung.
Das hätte ja auch den schönen Synergieeffekt, dass man aufzeigt, also gerade für Leute, die eher nur die Blockbuster-Titel, wenn man sie so nennen will, kennen, dass es eben auch noch was abseits von zum Beispiel einem Battlefield 1, dass es da zum Beispiel auch noch ein Valiant Heart gibt, dass man da einfach die verschiedenen Titel auch einfach mal kennenlernt und so weiter. Also das würde ich da dann halt auch als schönen synergetischen Effekt sehen, als tatsächlich halt zum 100. Mal dann über die großen Titel zu sprechen, sondern die dann auch zu zeigen.
Das machen wir auch. Also wir planen gerade eine mögliche Kooperation mit einer relativ großen Firma, die eben keine Spiele herstellt, sondern Spiele verkauft. Und da geht es tatsächlich um allgemeine Aufklärungsarbeit. Für Eltern zum Beispiel, warum ist dieses Spiel gut für mein Kind, um es ganz vereinfacht zu sagen, aber eben auch um sozusagen interessierten Gamern, die dort einkaufen, zu zeigen, hey, du interessierst dich für das Thema XY, du machst das und du spielst in diesem Kontext, schau dir doch möglicherweise auch mal diesen und diesen und diesen Titel an. Nicht nur reine Verlinkungen, ja, also Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch, sondern wirklich zu sagen, hey, du hast den Kontext Zweiter Weltkrieg, dann schau doch auch mal möglicherweise in dieses Spiel rein. Also das möchten wir sowieso auch tun, ist aber eher eine Art Nebeneffekt.
Kann ich mir das vorstellen wie so ein Games for Good Widget auf so einer Online-Shop-Webseite?
Genau, so ähnlich.
Es ist tatsächlich auch so, dass wir hatten in der, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, in der Folge Nummer 83 haben wir mit Dr. Uwe Feldbusch und Ramin Siegmund gesprochen über das Thema Spiele in der Pädagogik. Und ich erinnere mich daran, dass wir in genau dieser Folge kam von Dr. Uwe Feldbusch genau dieser Vorschlag eigentlich oder dieser Gedanke auf, dass wir hatten ihn gefragt, was ist eigentlich das, was Pädagogen und Personen in Bildungsinstitutionen am meisten benötigen, was würde ihnen pragmatisch weiterhelfen? Und die Antwort war, eigentlich wäre für uns wirklich hilfreich, so eine Art Handreichung. Damals war da noch der Gedanke, dass das direkt irgendwie vom Hersteller kommt, aber das ist wahrscheinlich nicht zu erwarten. Insofern finde ich das Projekt Games for Good ausgesprochen interessant und ich wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft damit.
Dankeschön. Nur ganz kurz dazu, also auf diese Aussage bezogen. Wir sind ja nur ein Projekt dabei. Also So etwas findet ja immer mehr statt. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal genannt. Ubisoft macht ja genau das. Beziehungsweise Microsoft mit Minecraft macht ja genau das. Nicht nur eine Handreichung, sondern sie bauen sozusagen eine Umgebung. Sie definieren einen Kontext, in dem dann so gearbeitet werden kann. Und natürlich ist es dann so, dass man Materialien bietet und sich da austauscht und so weiter. Aber es gibt ja zum Beispiel auch neben Ubisoft und Microsoft immer mehr Firmen, die sich quasi dafür öffnen. Und es gibt zum Beispiel in Finnland eine Firma, die heißt Teacher Gaming, und die bieten eine All-in-One Game-Based Learning Solution fürs Klassenzimmer an, wo sie eben Spiele zur Nutzung fürs Klassenzimmer anbieten und dazu eine Verwaltungssoftware für den Lehrer inklusive Stundenskizzen und Learning Analytics, also die Auswertung der Spielergebnisse. Und das findet sowieso statt, und Games for Good ist nur unser kleiner, bescheidener Beitrag zu dieser Entwicklung. Ich sehe ganz, ganz großes Potenzial in dieser Thematik beziehungsweise in der Zusammenführung dieser beiden Aspekte. Bildung mit dem großen, großen Punkt informelles Lernen und Unterhaltungsindustrie, spezifisch die Games-Industrie.
Das war Thomas Kunze, Gründer des Games Institute Austria und Initiator von Games for Good. Ihr findet natürlich weitere Informationen auf der Webseite des Games Institute Austria, die da lautet Games Institute, also der englische Begriff institute.at. Wie üblich findet ihr den Link natürlich auch bei uns in den Shownotes. Liebe Leute, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und bitte abermals um Entschuldigung dafür, dass diese Woche keine vollständige Pixeldiskurs-Folge zustande gekommen ist. Wenn euch diese Folge aber dennoch gefallen hat, dann abonniert uns doch bitte auf Apple Podcasts und lasst uns etwas Feedback da. Das könnt ihr tun, indem ihr auf pixeldiskurs.de geht und uns einen Kommentar hinterlasst. Ihr könnt mir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Außerdem findet ihr uns natürlich auf Facebook und auf Twitter. Tobi ist da als @tobiasklöß und ich als @stefansimond. Wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, könnt ihr das natürlich auch tun, indem ihr uns eine Spende zusendet. Für jede eingehende Spende bekommt ihr die Songs unserer Musical-Episode, unserer Folge 100 zum Download. Und wenn ihr mögt, hey, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag, hoffentlich dann auch wieder mit einer vollständigen Spielewoche und Presseschau wieder. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, ganz im Gegenteil zu mir, und lasst es euch gut gehen. Ciao.